Van Dyke Park, Streaming of Paris von der neuen CD Songs Cycled. Und das an diesem Mittwoch, den 5. Juni 2013 um 16 Uhr und 4 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie in jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Dieses bedingungslose Grundeinkommen ist eines der interessantesten politischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Es brächte, wenn es denn da wäre, soziale Sicherheit für alle, ohne Antragstellung, ohne Kontrolle und ohne Sanktionen, also unter menschenwürdigen Bedingungen. Es entlastet damit von Existenzangst und Diskriminierung und schafft Freiheitsspielräume für mehr selbstbestimmte Arbeit. Dennoch kommt das Konzept bisher in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so recht an. Weshalb das so ist, das wollen wir in der kommenden Stunde herausfinden. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg, wie man das Thema populärer machen kann. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Dr. Klaus Reibisch von der Initiative Grundeinkommen. Hallo Klaus.
Hallo, hallo.
Ja, Klaus, vielleicht sagst du zunächst mal, bevor wir zum Thema uns äußern, ein paar Dinge über dich selber, wer du bist, was du so machst.
Also ich bin inzwischen pensioniert, habe mich immer schon für politische Dinge interessiert. Wir haben zu Hause die Zeit, die Süddeutsche und die Südwestpresse abonniert. Und meine Interessenschwerpunkte sind Ökologie und auch die, also Nachhaltigkeit. Auch die Frage, wie weit eben überhaupt die Welt noch 40 Jahre so weiter produzieren kann wie heute. Also ich denke, dass der Kapitalismus an ein Ende kommt. Das hat weitreichende Folgen. Und mich interessieren die sozialen Systeme. Und da sehe ich eben, dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, dass immer mehr Leute unter dem Existenzminimum leben, was daran deutlich wird, dass die Tafeln einen großen Zuspruch bekommen. Und dagegen will ich mich engagieren und bin deshalb zu der BGE-Initiative Ulm gekommen, seit ungefähr 4 Jahren.
Eigentlich bist du ja Naturwissenschaftler. Hat dich diese Tätigkeit im naturwissenschaftlichen Bereich dazu sozusagen gebracht, dich für Nachhaltigkeit zu interessieren?
Ja, das einmal. Das natürlich sowieso, weil ich eben sehe, dass viele Fantasien da sind. Wir müssen halt energieeffizient sein. Aber viele wollen eben nicht sehen, dass nicht jeder mit einem Smart rumfahren kann auf der Welt und dass nicht jeder diesen Lebensstandard haben kann, den wir im Augenblick haben. Das geht einfach ökologisch nicht. Und von da bedarf es einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft, auch unserer Art zu leben, zu denken, zu wirtschaften. Und im Augenblick sieht man, dass da eigentlich keine grundlegende Bereitschaft da ist, das zu diskutieren. Die Wirtschaftswissenschaften ist meiner Ansicht nach ein Handwerksbetrieb, der eben nicht weit vorausdenkt, der eben nicht überlegt, wie kann eigentlich Wirtschaft funktionieren unter diesen Randbedingungen der Endlichkeit der Welt.
Dieses kurzfristige Denken der Menschen, hat es damit zu tun, dass wir hier in Deutschland zumindest oder überhaupt in den Industrienationen doch auf einem gewissen hohen Niveau jammern?
Das denke ich sicher, weil im Augenblick geht es vielen doch sehr gut und der materielle Reichtum ist riesig in Deutschland. Und da ist natürlich besonders schwer zu ertragen, dass es eben doch eine ganze Reihe von Leuten gibt, die eben schlecht dastehen.
Das ist ja jetzt genau der Punkt. Es geht einigen Leuten wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es eine Mittelschicht, die aber wohl noch nicht sich, sagen wir mal, solidarisiert mit denen, die quasi von dieser schnelllebigen Gesellschaft fallen gelassen werden, die am Rande der Gesellschaft leben und die eben dann auch auf die Armut zusteuern, auch natürlich Stichwort Altersarmut in der Zukunft.
Also ich denke, es geht ziemlich vielen Leuten relativ gut, aber diese Leute gucken immer nach Leuten, denen es noch besser geht. Und nicht andersherum. Und von daher ist da wenig Engagement da. In einer großen Zahl. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich eben dafür interessieren, da auch engagieren. Das auf jeden Fall. Aber insgesamt ist der Veränderungswille eben im Sinne einer Unterstützung eben ärmerer Leute eben nicht da.
Die Gewinne großer Unternehmen sind relativ stark gestiegen, zumindest im Verhältnis zu den Löhnen der breiten Masse. Da, wo das Geld ist, wird natürlich auch Macht ausgeübt. Da ist man natürlich dann auch froh, dass alles quasi so bleibt, wie es ist.
Also ich denke schon, dass die Mächtigen die Deutungshoheit hier haben. Also was man daran sieht, dass man eben sagen wir, Leute, die Hartz-IV-Betrüger sind, die werden gegeißelt. Leute, die eben Umsatzsteuer betrügen, werden weniger gegeißelt, obwohl der Gesellschaft dadurch ein größerer Schaden entsteht als durch die anderen. Und auch der Steuerbetrug war bisher einigermaßen toleriert. Das größte Problem meiner Ansicht nach ist, dass eben die großen Unternehmen eben legal Steuer vermeiden können und dass damit eben den Gesellschaften viel Geld verloren geht für eine soziale Gestaltung. Und das ist jetzt immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen und ich hoffe, dass sich da auch was bewegt.
Nun ist es ja so, wenn das Einkommen sehr ungleich innerhalb einer Gesellschaft verteilt ist, das heißt, viel Güter sind bei wenigen und viele Leute haben wenig, dann gerät ja nicht mehr so viel Geld und Kaufkraft in den Kreislauf sozusagen rein, wird nichts mehr umgesetzt. Das heißt, die Kaufmöglichkeiten gehen zurück und dann kommt doch irgendwann mal der Punkt, wo die Wirtschaft eigentlich dann unglücklich wird und beleidigt ist, weil einfach die Leute nichts mehr kaufen können. Sind wir noch weit von diesem Punkt weg oder nähern wir uns diesem Punkt schon an?
Also es ist sicher so, dass eben eine Inlandnachfrage auch die Wirtschaft ankurbeln würde. Und wenn jetzt eben die unteren Schichten mehr Geld haben, wird dieses Geld ganz sicher absolut in den Konsum fließen. Während wenn die reichen Leute mehr Geld haben, fließt das nicht unbedingt in den Konsum, sondern wird auch im Ausland eben angelegt oder dient einfach nur der Geldvermehrung, weil die Leute ja einfach schon alles haben und ja, eher sich bemühen müssen, was könnte ich eigentlich jetzt noch kaufen? Was kann ich mir kaufen, was eigentlich gar nicht nötig ist? Wenn man so viele Broschüren mal anguckt, so Zeitschriften, Modezeitschriften und so weiter, da muss man sich schon manchmal amüsieren, auf was für Ideen die Leute überhaupt kommen, was man sich so alles kaufen kann, wenn man eigentlich schon alles hat, ne?
Ich denke, Innovation passiert ja auch nur, wenn eine gewisse Hoffnung besteht, dass dann auch Absatzmöglichkeiten für die neuen Produkte da sind. Das heißt, der Erfindungsgeist würde natürlich auch gesteigert, wenn man eine größere Sicherheit hätte, dass auch in Zukunft entsprechend Kaufkraft da ist, um eben möglichst vielen Leuten es zu ermöglichen, zu partizipieren an diesen neuen Produkten, die eben noch zu erfinden sind.
Das ist sicher ein Thema. Aber das andere Thema ist auch, dass man Innovationen braucht, um die ökologischen Katastrophen, die ganz sicher kommen, um die eben abzuwenden oder diese Katastrophen etwas gering zu halten. Und dazu, das erhöht leider nicht den Konsumgenuss des Einzelnen. Wenn ich mir einen energiesparenden eben Kühlschrank kaufe, dann kostet das Geld. Da habe ich aber eigentlich keinen besonderen Genuss davon. Wenn ich mir ein neues Smartphone kaufe oder neue Flachbildschirme, da habe ich einen unmittelbaren Genuss. Und das ist für mich auch eine Problematik, die deutlich wird, wie weit eben auch langfristig gedacht wird und nicht nur unmittelbare Konsumbefriedigung praktiziert wird.
Da sind wir wieder unmittelbar bei der Nachhaltigkeit. Ist denn die Grundidee des bedingungslosen Grundeinkommens auch eine Idee sozusagen der Nachhaltigkeit?
Ich würde sagen, zunächst nicht. Also ich meine, dass es eine Grundsicherung ist, die eben verhindert, dass Leute abstürzen und die auch verhindert, dass die Leute sich Schikanen ausgesetzt sind. Und also die genaue Ausgestaltung des BGEs müssen wir dann nochmal separat diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass das unmittelbar was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Allerdings meine ich eben, wenn viele Leute von Existenzängsten bedroht sind, haben die natürlich überhaupt keinen Kopf frei, langfristig zu denken. Und da würde ich schon sagen, dass eben mit so einer Absicherung auch vielleicht Potenzial frei wird, auch in fernere Zukunft zu gucken.
Wenn ich vorhin gesagt habe, wir jammern quasi auf hohem Niveau, dann schließt es natürlich ein, dass quasi keiner verhungern muss. Es gibt ja Hartz IV und die Leute, die möglicherweise Absenkungsbescheide haben, haben eventuell immer noch Anspruch auf Essensgutscheine, können sich dann Getränke und Essen noch irgendwo holen. Das heißt, verhungern muss quasi niemand. Aber du hast es ja auch schon angedeutet, der Freidenker sozusagen, der kommt im Menschen natürlich nicht mehr hervor, wenn er von Existenzängsten bedroht ist. Das heißt, wenn er eben weiß, er kriegt nur noch für 2 Gutscheine so und so viel Brot und dann hat sich's eben für den Monat und er muss dann halt auf Wasser umsteigen oder irgendwie greift, denke ich mal, die Idee des Grundeinkommens hier an und sagt, wenn wir die Leute alle im Prinzip ohne Gegenleistung in eine Situation bringen, in der sie eigentlich mal überleben können, dann haben auch alle wieder den Kopf frei, um Leistung zu bringen.
Also das denke ich mal auf jeden Fall. Und für mich heißt es ja auch, einerseits dieses Grundeinkommen, ich würde neuerdings eher sagen, Bürgergeld ist für mich das bessere Wort wie Grundeinkommen, aber darüber muss man nicht streiten. Und dass also Grundsicherung da ist und dass dann jeder, der aktiv wird, der dazu verdient, eben auch dieses Dazuverdiente bekommt. Sodass es letztlich auch ein Leistungsanreiz ist. Also wie Althaus Binkert eben auch sagen, das ist nicht die soziale Hängematte, sondern es ist ein Sprungbrett. Und das, meine ich, ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Jemand, der eben im Leben gespart hat, hat sich ein kleines Häuschen angeschafft und kommt in Not, dem wird das Häuschen nicht wieder genommen. Heute ist ja so, einer, der konsumiert hat, nichts hat, da muss der Staat eingreifen und ihn unterstützen. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Und genauso ist es, wenn jemand eben jetzt dazu verdient, dann gehört ihm das Dazuverdiente. Also ist ein Leistung muss sich lohnen. Der Westerwelle hat zwar sicher ein anderes Klientel gemeint, als er diesen Spruch gemacht hat, aber ich meine das schon weiterhin, dass das richtig ist. Leistung soll sich lohnen. Also einer, der eben Erwerbsarbeit nachgeht, soll das Geld auch dafür kriegen. Und was bei den jetzigen Hartz-IV-Leuten ja eben nicht der Fall ist. Die kriegen eben nur einen geringen Teil dessen, was sie dazu verdienen und haben dann keinen so großen Anreiz. Und ich meine, diese vielen Schulungen, die den Leuten aufgezwungen werden, die zum Teil lächerlich sind, weil sie gar nichts bringen, die werden überhaupt nicht nötig, weil jeder, der weiß, ich kümmere mich um Arbeit und verdiene dann was, der tut das selber und kümmert sich vielleicht auch selber mal um eine Fortbildung.
Okay, also mit anderen Worten, wenn wir in den Bereich des Grundeinkommens reinkommen, dann haben wir im Prinzip eine Gesellschaft, die eigentlich anders funktioniert als die bisherige. Denn dann geht es im Prinzip doch, wenn ich das richtig interpretiere, was du sagst, den Leuten eigentlich allen oder zumindest den allermeisten besser. Sie haben erstmal eine Grundsicherung und das, was sie dazu verdienen, wird nicht gekappt, sie können das behalten. Das Einzige, was eben ist, ist die Finanzierung dieses Grundeinkommens. Da wird ja gesagt, das müsste über eine Steuer-Flatrate laufen, aber die wäre unterhalb von 50%. Und wenn wir das dann so hätten, dann hätten wir eigentlich ein System, wo es allen finanziell ein Stück weit besser ginge, wo auch der Konsum dann wieder leichter fällt, weil eben die breitere Masse mehr Kaufkraft aufweist.
Also das würde ich schon auch so sagen. Frage ist natürlich, ob eben das auch durchsetzbar ist. Man muss dafür natürlich eben die Leute erstmal gewinnen, auch Organisationen gewinnen, Parteien, Gewerkschaften und so weiter. Inzwischen, die Gewerkschaften sind ja da sehr ambivalent. Sie denken eher in eine andere Richtung. Sie sagen, es muss eben wieder Vollbeschäftigung geben. Es muss vielleicht eben die Arbeitszeit muss reduziert werden. Man muss die Arbeit gleichmäßiger verteilen. Und dann hat man wieder eine volle Beschäftigung und hat das Problem dann eben nicht so sehr wie heute. Aber ich meine, dass das eben vorbei ist. Also einmal kann man nicht zwangsweise die Arbeit eben verteilen. Viele Arbeiten lassen sich nicht gut verteilen. Viele Leute wollen vielleicht auch voll arbeiten und das wäre nicht gut für sie, weniger zu arbeiten. Es gibt einen Facharbeitermangel heutzutage in Deutschland. Und also ich denke, dass es in der Richtung keine Lösung gibt. Aber zu den anderen möchte ich dann später noch was sagen.
Ja, ich denke, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Musik, ehe wir uns um die Frage kümmern, warum wollen eigentlich die Leute diese durchaus bessere Welt, wie wir sie jetzt schon skizzieren konnten, eigentlich gar nicht haben. Was stört die Leute dran oder warum habt ihr noch Berührungsängste? Und bis dahin spielen wir mal was richtig schön Altes. Hatchets, Swinged Head und Watch the Birdie. Genau das machen wir natürlich bei diesem Wetter bis heute hier in Ulm ist und in der Umgebung sehr gerne. Von der neuen CD Pushing Against a Stone, Valerie June, Tennessee Time. In der Plattform bei Radio Free FM um 16 Uhr und 24,5 Minuten an diesem sonnigen Mittwochnachmittag. Die Initiative Grundeinkommen ist unser Thema hier im Radio Free FM Studio in der Plattform. Dr. Klaus Reibisch ist unser Studiogast und wir hatten vorhin etwas skizziert, dass das bedingungslose Grundeinkommen oder das Bürgergeld vielen Leuten sehr viel Erleichterung im Leben bringen würde. und eigentlich auch die Kaufkraft insgesamt erhöhen würde. Das heißt, dem Staat insgesamt was bringen würde. Dennoch ist das Thema noch nicht durch bei den Menschen. Das heißt, es gibt noch Ablehnungen. Klaus, du hast dir ja mal Gedanken gemacht, welche Arten von Ablehnungen es denn so gibt oder welche Gründe die Menschen noch sozusagen zurückhaltend machen.
Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass viele eben meinen, Geld ohne Gegenleistung zu geben, das geht einfach nicht. Das akzeptieren wir nicht. Sie sagen dann, ich arbeite doch nicht dafür, dass andere nichts tun. Also ich denke, das ist so das Grundvorurteil oder auch die Grundbarriere, weshalb eben diese Idee kaum durchkommt. Und diese Leute setzen sich dann auch nicht mit Details auseinander und sagen, nehmen natürlich dann auch gerne auf, wenn irgendjemand sagt, das sei gar nicht finanzierbar, weil man sich dann ja auch gar nicht darüber nachdenken muss. Also ich glaube, das ist so die Hauptbarriere, also dafür, dass wir nicht weiterkommen mit unserer Idee. Das ist das daneben gibt, ist es sicher noch so, dass eben das Leid und Elend vieler Leute in unserem Lande einfach nicht so richtig gesehen wird. Auch einigen Leuten, denen es relativ gut geht, die schauen immer nach den Leuten, denen es besser geht. Und man hat dann so seine materiellen Ziele, die orientiert man sich an denen, denen es eben besser geht. Und guckt nicht auf die, die eben weit davon entfernt sind, eben entsprechend Lebensniveau und Lebensgefühl zu haben.
Wobei ja doch viele private Haushalte verschuldet sind. Die funktionieren eigentlich so ganz normal, aber drücken eben kräftig jeden Monat Geld auch an die Bank ab. Das heißt, die Banken profitieren, die Leute selber darben.
Ja, aber sie haben immer noch die Hoffnung, dass es besser geht. Also, dass sie natürlich diese Schulden auch bezahlen können. Dass das natürlich im Einzelfall auch nicht passiert, also dass sie dann arbeitslos werden und dann in große Schwierigkeiten kommen, das findet natürlich noch häufiger statt.
Ja, dass es die Privatinsolvenzen gibt in nicht ganz geringer Zahl, belegt ja, dass es eben bei vielen nicht mehr funktioniert, dieses System.
Aber vielleicht noch ein viel wichtigerer Gesichtspunkt ist der, dass meiner Ansicht nach dieses bedingungslose Grundeinkommen bisher zum großen Teil eine Idee ist und kein Programm. Und ein Programm verstehe ich, dass man alle Auswirkungen eben sich genau überlegt und auch überlegt, einerseits ist es finanzierbar, ist es mit dem Grundgesetz vereinbar, ist es mit dem europäischen Recht vereinbar, was passiert eben mit den jetzigen Besitzansprüchen, Pension und Renten, wie ist es mit der Arbeitslosenversicherung, wie ist es mit der Krankenversicherung. Es gibt viele Themen, die eben von vielen Befürwortern gar nicht beackert werden. Das Einzige, was ich bisher gelesen habe in der Szene, ist, dass von Althaus Binkert, eben solidarisches Bürgergeld, die haben alle diese Themen bearbeitet, beantwortet und haben dann gesagt, zwei Hürden, die immer da sind, es ist nicht finanzierbar und es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, die sind weg. Das haben sie gut gezeigt. Und jetzt kommt es eben darauf an, was hat man für ein Bild von Menschen? Sind die Leute, wenn sie diese Grundsicherung haben, weiterhin bereit, aktiv zu sein, auch erwerbsarbeitsmäßig tätig zu sein, also ihr Wissen und Können einzubringen in die Gesellschaft, oder wollen sie es eher nicht tun? Und das ist sicher ein Punkt, der wichtig ist, der natürlich aber auch abhängt von der Höhe dieses Grundeinkommens. Der Althaus Binkert haben in der Höhe, der Satz bei denen liegt kaum oberhalb des Hartz IV. Aber selbst wenn man statt also 400 Euro den Leuten 500 Euro geben würde, plus Krankenkasse 200 Euro, dann ist damit kein gutes Leben möglich. Man ist abgesichert, man existiert, man kann sich einigermaßen vernünftig ernähren, mehr aber auch nicht. Man kann nicht oft ins Kino gehen, man kann nicht in die Kneipe gehen, man kann sich keine Tageszeitung leisten und, und. Also von daher gibt es eben Gründe, auch aus diesem, also einfach dazu zu verdienen. Und jetzt gibt es eben viele BGE-Befürworter, die sagen, das sei aber auch Arbeitszwang, das sei materieller Zwang zum Arbeiten. Und das wollen wir nicht. Und das heißt, andersherum, da gibt es Fantasien von der Höhe eines Grundeinkommens, sagen wir mal in der Gegend 1200 Euro. Und das scheint mir also nicht realisierbar zu sein. Das sind Fantasien von zukünftigen Gesellschaften, in dem vielleicht die Produktivität insgesamt so hoch ist, dass eben man eben locker auf diesem Niveau Geld für alle hat. Aber im Augenblick, denke ich, ist das nicht der Fall. Wenn man guckt, was das Durchschnittseinkommen im Augenblick ist, das liegt ungefähr bei 1600 Euro. Und es gab auch Umfragen, die lauten derart, wenn also das Grundeinkommen 1200 Euro wäre, würden 36% nicht mehr arbeiten. Bei 1600 Euro würden 55% nicht mehr arbeiten. Was ja auch klar ist, weil viele Leute im Augenblick weniger als 1600 Euro, also netto verdienen. Und das Grundeinkommen ist ja netto, weil die Krankenkasse ist ja erledigt, die Rente ist gegeben. Also das sind dann schon Größenordnungen, die, wenn ich das propagiere bei vielen Leuten, sag mal, du spinnst, das geht doch gar nicht. Und ich meine auch, dass es wirklich nicht geht. Viele BGE-Befürworter sagen ganz locker, ja, man muss also praktisch das Einkommen von der Erwerbsarbeit abkoppeln. Aber damit ist man praktisch in einem anderen Wirtschaftssystem. Wir leben im Kapitalismus. Und das kann man zwar ändern wollen, aber nicht in einem Nebensatz. Und eine gute Idee ist doch, das zu ändern, und dann passiert das eben auch. Also das halte ich für völlig verrückt und für völlig unpolitisch. Und leider sind auch viele, meiner Ansicht nach, viele BGE-Befürworter total unpolitisch. Die kennen keine Machtverhältnisse, die wissen nicht, wie der materielle Reichtum bei uns produziert wird, was dazu alles nötig ist. Also, und das finde ich manchmal extrem schade, weil damit eben die Grundidee aber auch bei den Leuten nicht ankommt.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, Klaus, du korrigierst mich, falls ich es falsch sehe, aber höre ich da so ein bisschen quasi interne Kritik auch heraus innerhalb der Befürworter des BGE, dass da einfach noch zu wenig Einheitlichkeit besteht?
Ja, ich denke das auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht unbedingt für Einheitlichkeit, sondern muss sich auch streiten können. Und man muss dann irgendwie gucken, ob man zum gemeinsamen Konzept kommt. Also, meine Idee und auch die Idee vieler Mitglieder der Ulm-Initiative ist, dass man den Sozialstaat steuerfinanzieren soll. Und das wäre auch eine Veränderung, die zwar eine große Veränderung ist, die schwierig ist durchzusetzen ist, aber die im System passieren kann. Während viele andere Vorschläge also ein völlig anderes Wirtschaftssystem voraussetzen und von daher meiner Ansicht nach eben sehr viel schwerer realisierbar sind. Mir hat mal ein Mitglied der BGE-Initiative gesagt, ja, du bist ein Realist, aber man darf da auch noch träumen. Also ich habe nichts gegen Träumen, nicht? Nur man muss dann sich darüber klar sein, dass man träumt und dass man dann eben in absehbarer Zeit das, was man da träumt, sicher wird nicht realisieren können. Und wenn man dann auch zu bequem ist, sich das auszudenken oder sich klarzumachen, was dazu alles nötig ist, dann wird es irgendwie für mich ein bisschen komisch.
Bedeutet das letztendlich, um ein Programm zu bekommen, muss irgendwann mal der Traum gebündelt werden sozusagen und man muss doch bestimmte Dinge, die sich bewähren, dann zusammenfassen. Dinge, die einfach unrealistisch sind und die definitiv nicht ankommen können bei den Leuten, die muss man fallen lassen und man muss dann einfach gemeinsam hinter diesem insgesamt neu geschaffenen Endproduktprogramm stehen, auch wenn man vielleicht intern den einen oder anderen Traum dafür hat fallen lassen müssen?
Also ich würde sagen, es können ja viele Leute sich Ideen machen über eine zukünftige Gesellschaft. Was besser wäre, wie es besser wäre, das will ich doch niemandem abstreiten. Für mich ist es nur die Frage, was will ich eigentlich mit meiner Aktivität? Und ich sehe eben, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die unter den jetzigen Bedingungen leiden und ich möchte gerne, dass da eine Abhilfe geschaffen wird und ich möchte gerne verhindern, dass wir eine Entwicklung haben wie in den USA, wo eben es Ghettos gibt zunehmend Maße, auch wie in Frankreich, in London und wo dann natürlich irgendwann auch diese Leute revoltieren werden, was dann auch wieder immense Kosten macht. Nur ein Beispiel. Die Kosten für das Bildungssystem sind in den USA in den letzten 20 Jahren um 20% gestiegen und die Kosten für die Gefängnisse um 600%. Das macht deutlich, eben was da passiert ist. Und ich möchte nicht, dass das in Deutschland auch so sich entwickelt. Und wenn das so weitergeht wie im Augenblick, wird das sich so entwickeln. Also wenn man einen Armutsforscher oder Reichtumsforscher Hartmann mal gehört hat, der hat das sehr genau beschrieben. In den 80er Jahren hat man in England und Frankreich vermutet, wenn das so weitergeht, dann gibt es da Krawalle. Die sind jetzt passiert und bei uns wird es auch so passieren, wenn sich nicht grundlegend was ändert. Und ich wollte vielleicht noch mal kurz sagen, was meine Ansicht, für wen auch ein Bürgergeld in dieser Höhe, wie Althaus das propagiert hat, für wen wäre das ein Vorteil? Also einmal für alle Hartz-IV-Empfänger, für alle, die im Niedriglohnsektor arbeiten und dazu mit sehr niedrigem Lohn zum Teil, also zwangsweise da arbeiten müssen, auch unter teilweise gesundheitlich ungünstigen Bedingungen. Dann für alle so Pseudo-Selbstständigen, die kaum noch ihre Krankenkasse bezahlen können, für die wäre es ein Vorteil. Alle Leute, die mit Rentner mit niedriger Rente, wäre es ein Vorteil. Alle, die also künstlerische Berufe haben und da zum Teil sehr wenig verdienen und zum Teil auch immer nur 2 Jahresverträge haben, für die wäre die Absicherung ein Riesenvorteil. Zum Beispiel verdient ein Balletttänzer hier 1200 Euro brutto. Und dann Alleinerziehende mit Kindern haben einen wesentlichen Vorteil. Althaus schlägt auch für die Kinder 600 Euro vor, minus 200 Euro Krankenkasse. Und Familie mit Kindern. Alle diese haben Vorteile. Und außerdem haben diejenigen Vorteile, die jetzt durch viel Arbeit eben und Konsumverzicht eben ein kleines Einkommen erworben haben in Form eines Häuschen und so weiter und denen das dann nicht genommen wird. Und wenn diese Klientel bedient wird, und das ist doch eine zunehmend größere Zahl, dann finde ich das also sehr gut und auch für die Demokratie sehr wesentlich. Und ich denke, dass dann auch diese Leute wieder einen Kopf frei haben, auch für bessere Gesellschaft eben einzutreten.
Wie viele Leute fallen denn ungefähr jetzt in den Bereich rein, den du jetzt aufgezählt hast? Ist das schon eher die Hälfte der Leute, weil gerade Familien mit Kindern, das betrifft ja schon sehr viele. Und,
ja. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich da genaue Zahlen nenne, aber es sind sicher 20 Millionen. Und das scheint mir schon sehr wesentlich zu sein. Zumal ja auch, wenn man die Finanzierungsmodelle sich anguckt, auch die Leute, die eben verdienen, die also 2000 Euro brutto verdienen, die haben ja auch Vorteile davon. Und jetzt müsste man die genauere Finanzierung erläutern, wie das eigentlich geht. Aber das war ja nicht Thema dieser Sendung.
Nee, aber es gibt ja auch Vorteile, die sind direkter, andere sind etwas indirekter. Aber auf jeden Fall ist doch eine sehr große Zahl von Leuten erkennbar, denen es zumindest indirekt was bringt, was brächte. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man es jetzt ummünzen von einer Idee zu dem, was du als Programm bezeichnet hast vorhin? Denn ich denke mal, wenn wir nicht sozusagen ein Programm vorliegen haben, können wir das sozusagen auch nicht weiter den Leuten erläutern und klar machen, wo die Vorteile liegen. Denn eine Partei, die kein Programm hat, die wird ja auch nicht gewählt.
Also ich denke, da muss noch sehr viel Arbeit passieren. Und man muss eben wirklich gucken, bin ich für ein Konzept, was in absehbarer Zeit realisierbar ist, oder mache ich irgendwelche Konstruktionen, Ideen von zukünftigen Gesellschaften, die es irgendwann mal geben wird? Um da ein Beispiel zu nennen. Im Zuge der Rationalisierung gibt es jetzt sicher immer weniger einfache Arbeitsplätze. Was eben zur Folge hat, dass diese Leute eben keine Arbeit finden oder halt unter wenig Lohn verdienen. Man kann eben den Lohn drücken, weil es von denen eben immer mehr gibt, die Arbeit suchen. Das ist sicher der Fall und wird auch noch zunehmen. Aber ein Ende der Arbeitsgesellschaft, wie viele propagieren, wird es sicher in den nächsten 20, 30 Jahren nicht geben. Und damit auch also die Abkopplung von Einkommen und Arbeit wird es deshalb auch nicht geben. Es wäre, und so, ich denke, das sind zwei verschiedene Ansätze. Und ich denke, also mit diesem Klientel, was in diese Richtung denkt, meine ich, ist es nicht sehr sinnvoll, zusammenzuarbeiten. Die sollen weiter ihre Ideen haben und sollen das propagieren. Aber ich denke, die werden kein Gehör finden in dieser Gesellschaft. Das findet man interessant, man denkt drüber nach, ja, das ist eine gute Idee und ja, vielleicht und so. Es gibt zum Beispiel einen Vorschlag von einem, ich glaube, vom Cars Computer Club, der sagt, man muss eine Robotersteuer einführen, weil in Zukunft ja alles mit Robotern gemacht wird und ja, wer soll dann noch eben den Staat finanzieren? Ja, das kann man natürlich sich vorstellen, dass das irgendwann mal so sein wird, ne? Aber wenn ich gucke, was allein schon für eine ökologische Umgestaltung dieser Gesellschaft nötig ist, Häuser dämmen, eben Solarenergie entwickeln und. Also von da scheint mir das sehr abgehoben zu sein.
Dr. Klaus Reibisch von der Initiative Grundeinkommen Ulm. Nach der nächsten Musik wollen wir mal eben sozusagen auf den Zahlen fühlen und fragen, wie sieht es denn innerhalb der Initiative hier in Ulm aus? Welche Positionen werden hier vertreten? Gibt es hier schon ein Programm und könnten wir das eventuell weiter auf Landes-, auf Bundesebene dann sehen oder sich hören lassen? Wir machen ein bisschen Musik. Vorhin gab es etwas Swing und Jazz. Jetzt gibt es Boogie, nämlich den Washboard Boogie von der CD Hellbound Stories. Hier sind die Chat Suns bei Radio Free FM.
So Washboard Boogie.
Every day. Wash, wash.
Iron and Wine laufen sehr viel bei Radio Free FM zurzeit mit ihrer CD Ghost on Ghost. New Mexico's New Breeze war unsere Kostprobe in der Plattform mit der Initiative Grundeinkommen. Dr. Klaus Reibisch ist mein Studiogast und lieber Klaus, wie sieht's denn jetzt aus in der IGO? Was gibt's möglicherweise schon an Programmen oder wie einig seid ihr euch sozusagen intern innerhalb Ulms?
Also erstmal zum Programm muss man sagen, dass das nicht so einfach ist. Die Ulmer Initiative ist eine kleinere Gruppe, vielleicht der harte Kern 10 Leute. Und wenn man mal guckt, was für Arbeit nötig war, um dieses Buch herzustellen, Solidarisches Bürgergeld von Althaus Binkert, wo ein Stab von Wissenschaftlern im Hintergrund natürlich auch arbeitet und Zuliefererarbeit leistet, ist klar, dass man als kleine Ulmer Gruppe das nicht leisten kann. Aber so die grundlegende Entscheidung, in welche Richtung argumentiert man eigentlich, die wird natürlich in der Gruppe immer wieder diskutiert und da gibt es einfach verschiedene Ansichten, verschiedene Strömungen. Ich denke schon, dass eben viele eben in dem Sinne argumentieren, wie ich es jetzt getan habe. Deshalb ist auch von uns hier ein Papier erarbeitet worden, soziale Systeme neu denken für eine solidarische Bürgergesellschaft. Hier sind die entscheidenden Dinge genannt worden und wird auch plädiert für ein Grundeinkommen in relativ bescheidener Höhe. Also, und das, denke ich, wird auch mehrheitlich von den Gruppenmitgliedern getragen. Daneben gibt es natürlich noch Leute, die eher aus einem anderen Hintergrund für dieses BGE argumentieren. Zum Beispiel ein Mitglied sagt, also der Mensch ist eben eigentlich tätig, das zeigt die Gehirnforschung, der Mensch will tätig sein. Und wenn jetzt eben ein Grundeinkommen gegeben wird und jeder das tun kann, was zu ihm passt, was für ihn gut ist, dann wird er auch in dieser Hinsicht besonders kreativ sein und das kommt der Gesellschaft auch zugute. Diese Grundhaltung teilen einige, ich nicht. Also, weil ich meine, wir haben immer noch sehr viel Zwänge, die da sind und selbst einer, der eben 3.000 Euro verdient und vielleicht Ärger mit seinem Chef hat, wird sich fünfmal überlegen, ob er diesen Platz kündigt. Dann hat er das BGE. Selbst wenn es eben 1.000 Euro wären, hat er eben deutlich weniger. Also, und ich denke, auch vieles ist einfach auch unangenehm an notwendiger Arbeit, die man auch tun muss. Und von daher scheint mir diese Idee, dass man eben seine Interessen verfolgt, und dass das für die Gesellschaft auch am besten sei, das wird ja gerade von Neoliberalen immer propagiert. Und ich habe so das Gefühl, dass das von vielen BGE-Befindern auch irgendwo gedacht wird. Und das scheint mir irgendwie ein bisschen egoistisch zu sein. Weil wenn ich jetzt eben relativ viel Geld bekomme, ohne Bedingungen, meinetwegen 2.500 Euro im Monat, dann würde ich natürlich viele Sachen tun, die mir Spaß machen, die ich auch gut kann. Aber ob das für die Gesellschaft so besonders gut ist, ist eine ganz andere Frage. Das muss nicht parallel laufen. Und ich meine, unser jetziger materieller Reichtum wird erworben durch sehr viel Arbeit. Zum Teil kann man natürlich fragen, viele Leute arbeiten nur, um materielle Dinge zu erwerben und dass das auf Dauer nicht gut ist, dass es auch ökologisch unsinnig ist und nicht so weitergeht. Und es müssen andere Dinge her, das ist klar. Aber ich meine, unmittelbar führt diese Idee nicht weiter.
Du sagst, im Prinzip ist man in Ulm bei dem Konsens angelangt, dass man eine Höhe für das BGE ansetzt, die eben gesellschaftlich dann bezahlbar ist. Im Prinzip ja schon mal ein ganz guter Gedanken. Von Annelie Kinzler gibt es ja übrigens auch ein Buch, das darf man ja nicht unerwähnt lassen. Also da ist schon einiges da. Kann man jetzt diese Grundidee, die eben hier in Ulm sozusagen kursiert, zumindest mal im engeren Kreis, kann man diese Idee nach draußen tragen? Wie kann man die eventuell auch den Parteien mit auf den Weg geben? Denn nur so würde ja die Idee dann wirklich auch mal umgesetzt werden können.
Also es ist so, dass eben die Ulmer Initiative eben die verschiedenen Parteien eingeladen hat. Und dort werden die Parteien befragt zu diesem Konzept. Die Linke war schon da. Am 13. Juni, am Donnerstag ist das, wird Thomas Poreski, Landtagsabgeordneter der Grünen, im Café Corners Keller um 18 Uhr eben zum Thema grünes Grundeinkommen was sagen. Und dort wird er eben befragt, wie weit eben die Grünen sich mit diesem Thema beschäftigen und was die für Vorstellungen haben. Das ist die eine Veranstaltung. Und am 25. Juni, sein Dienstag um 20 Uhr, wird in den Ulmer Stuben, das ist dieses Hotel unterhalb der Zinglerbrücke, wird André Presset auftreten. Er wird das BGE-Konzept der Piraten vertreten. Der Herr Presset ist auch Mitarbeiter von Götz Werner. Also auch die SPD hat man noch nicht erreicht. Man ist dran. Und die CDU hat man indirekt erreicht durch den Herrn Binkert. Also der Althaus-Binkert sind ja CDU-Vertreter. Wobei ehrlicherweise sagen muss, dass das natürlich keine CDU-Position ist, die vertreten. Aber man sieht, dass das Thema auch in diesen Kreisen angekommen ist.
Thema angekommen, es ist vorhanden, hat sich aber weitgehend noch nicht durchgesetzt. Wir haben versucht, im Rahmen dieser Sendung heute ein bisschen aufzuarbeiten, woran scheitert es denn bisher? Klar, es sind natürlich die bisherigen Positionen, an denen die Leute natürlich irgendwo festhalten. Es hat aber auch damit zu tun, dass eben die Initiative selber noch zu sich finden muss und sozusagen zu einem Programm werden muss, das quasi dann landes- oder auch bundesweit formuliert werden kann. Denn ich denke, eine richtige Stoßrichtung einzuschlagen, setzt eben voraus, dass man eine gewisse Einigkeit intern erzielt und dass vielleicht dann auch alle hinter einem irgendwann mal schließlich verabschiedeten Programm stehen, auch wenn vielleicht der eine oder andere Traum bei einem persönlich mal runtergefallen ist. Denn ansonsten wird man ja nie quasi mehrheitsfähig sein. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem muss man eben auch ein bisschen genauer hingucken. Also ich denke, wenn ich dafür plädiere, dass der Sozialstaat steuerfinanziert werden soll, dann kann ich das gut argumentieren in verschiedene Richtungen. Wenn aber Leute das auch gut finden, aber parallel eben im Nebensatz quasi so sagen, aber man muss eben das Einkommen von der Erwerbsarbeit abkoppeln, dann ist das ein völlig anderes System. Und leider ist das vielen nicht klar, dass man dafür ein völlig anderes Wirtschaftssystem braucht. Und deshalb ist die Diskussion so schwierig mit vielen Leuten. Weil sie meiner Ansicht nach irgendwie nicht wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Auch wenn man sie nicht gut findet, man muss wissen, wie sie funktioniert. Und nur dann kann man sie ändern und kann auch Leute begeistern für eine Veränderung.
Jetzt hoffe ich, wir haben mit dieser Sendung ein paar Impulse gesetzt, bei den Hörern und bei euch natürlich auch.
Vielleicht noch auf eine Initiative hingewiesen. Auch im europäischen Raum gibt es ja jetzt diese verschiedenen BGE-Ideen und Gruppeninitiativen. Und es gibt jetzt auch eine Plattform, wo man online für diese Idee praktisch plädieren kann. Und diese Adresse ist, Augenblick, wir haben das irgendwie gerade aufgeschrieben.
Ja, www.basicincome.de.
Ja, also da findet man eben im Internet eben die entsprechende Seite und kann dann praktisch online eben seine Stimme abgeben. Und bis Ende dieses Jahres müssten 1 Million Stimmen zusammenkommen, damit das im Europäischen Parlament diskutiert wird.
Also ganz wichtige Sache, da zu unterschreiben bei www.basicincome.de. Ihr selber habt auch eine Website, das ist www.grundeinkommen-ulm.de. Sagst du uns nochmal die beiden Termine, die du vorher gesagt hast, zum Mitschreiben?
Also das war einmal der 13. Juni, Donnerstag, im Café Kornhaus Keller, grünes Grundeinkommen, Der Thomas Poreski ist Landtagsabgeordneter der Grünen. Dann am 25.06., das ist ein Dienstag, um 20 Uhr in den Ulmer Stuben. Das ist das Hotel unterhalb der Zinglerbrücke. Und da wird das BGE-Konzept der Piraten vorgestellt von André Pressé, der Mitarbeiter von Götz Werner ist.
Ja, lieber Klaus, das war's dann schon wieder für heute. Wir haben die Sendezeit fast schon ausgeschöpft. Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, warum eigentlich das Grundeinkommen noch nicht überall angekommen ist. Und wir haben gesehen, es bleiben natürlich auch für euch selber wieder Hausaufgaben und Felder zu beackern übrig. Aber so bleibt es ja auch spannend und gibt es wieder neue Themen.
Ja, also vielen Dank fürs Gespräch.
Wir hören uns dann wieder in einem Monat, immer der erste Mittwoch im Monat, im Rahmen der Plattform bei Radio Free FM, das Thema Grundeinkommen. Wie gesagt, das war's für die heutige Sendung. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören. Wir haben noch ein bisschen Rock'n'Roll vorbereitet. The Fume, auch eine Band, die hier sehr gerne gehört wird zurzeit bei Radio Free FM. Rock'n'Roll ain't a seasonal thing, behaupten sie auf ihrer CD. Und unsere Kostprobe, Always Wanting More. Immer wollen die Leute mehr haben. Natürlich, alle wollen mehr haben. Here we go. Ganz kurz wollen wir noch zwei kleine Korrekturen durchgeben. Die Veranstaltung am Dienstag, den 25. Juni in den Ulmer Stuben beginnt um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, Ulmer Stuben, Dienstag, 25. Juni. Und die Website, die heißt basicincome2013.eu. Oi.eu also.